Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Systemfehler-Podcasts vom Nordstadt-Blogger. Wieder im Rahmen unserer Kommunalwahl-Podcast-Reihe, heute zum Thema Polarisierung in der Gesellschaft. Dafür haben wir uns einen ganz spannenden Gesprächsgast eingeladen, und zwar Professor Dr. Ute Fischer von der Fachhochschule Dortmund. Sie ist da für Sozialwissenschaften zuständig und selber Soziologin und Diplom-Volkswirtin. Ich lese mal ganz interessiert vor, was so Ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind, und zwar, dass es Ungleichheit, Demokratieentwicklung, Sozialpolitik, Medien, sozialer Zusammenhalt, bürgerschaftliches Engagement, Gesellschaftstransformation, alles Sachen, die uns, glaube ich, heute auch interessieren werden. Wir möchten über das Thema Polarisierung und gesellschaftliche Spaltung in der Gesellschaft heute reden, weil uns das einfach aufgefallen ist, dass es ein Thema ist, auch in den Medien. Da werden wir auch später drauf zu sprechen kommen. Vielleicht anschließend daran die Frage, Sie forschen ja auch selber zu dem Thema, welche Indikatoren, welche Kriterien benutzen Sie, um da Polarisation, Spaltung festzustellen?
Ja, ein wichtigstes, glaube ich, oder aufdringlichstes Kriterium ist die Fähigkeit, miteinander ins Gespräch zu gehen. Also gibt es wirklich eine Gesprächs-, eine Dialogkultur, wo die von Interesse geprägt ist, dem anderen zuzuhören, um dann in einen Streit ums beste Argument zu kommen. Also es klingt jetzt schon ein bisschen antiquiert, das ist halt Habermas Politikverständnis einer Erörterungskultur, wo man gemeinsam eben mit den Meinungsunterschieden, die man hat, Interessenunterschiede sind total normal für eine Demokratie, die sehr heterogene Bevölkerung hat, aber eben miteinander ins Gespräch gehen, weil man Interesse an der Meinung des anderen hat und gemeinsam um eine Lösung streitet. Klingt jetzt ein bisschen harmonisch, trotz des Streits, der da ja drin liegt, aber das findet nicht statt. Und da sind natürlich die sozialen Medien mit ihren Echokammern ein wichtiger Treiber, um die Lagerbildung voneinander zu entfernen. Jetzt hätte ich beinahe Spalten gesagt, weil das dann in dem Blick drauf doch nahe liegt, zu sagen, hey, die nehmen sich gegenseitig gar nicht mehr wahr. Ne, durch die Algorithmen, die mir dann die Informationen zuschieben, die zu meinem Meinungsbild passen, wird der Austausch verschiedenster Standpunkte immer weniger. Und das halte ich für ein äußerlich prägnantestes Merkmal von Polarisierungstendenzen, also im Diskurs praktisch.
Und da schauen Sie dann mit welchen Methoden drauf?
Ich mache ja vor allem qualitative Forschung und die geht immer von einzelnen Fällen aus, die sehr kontrastiv zusammengestellt werden, und arbeite vor allem mit Interviews, also Forschungsgesprächen, und werte die dann aus. Am liebsten von verschiedenen Lagern, aber so weit sind wir noch nicht gekommen. Ausgangspunkt meiner aktuellsten Forschung waren ja die Gegner der Corona-Maßnahmen, weil das eine Phase war, in der die aufgeheizte Dialogbereitschaft oder Nichtbereitschaft zum Dialog sehr, sehr deutlich wurde. Und wir ja durch die Familien sogar hatten, wo Familienangehörige unterschiedlicher Meinung zu den Corona-Maßnahmen waren und miteinander kaum reden konnten, ohne dass die Tassen flogen. Na, das war schon heftig. Und eigentlich müsste man aber die verschiedenen Lager beforschen. Ich hatte halt jetzt mit den Gegnern der Maßnahmen angefangen, weil die am lautesten auf die Straße gegangen waren. Ne?
Und welche Lehren können Sie da schon aus Ihrer Forschung ziehen?
Ja, das ist gerade frisch im Verlag angekommen, unser Buch, wo mein Kollege Thomas Löhr und ich eigentlich ein Methodenbuch draus machen, aber an dieser Empirie entlang. Begriffe erklären wie Deutungsmuster und Habitus, und damit hat es tatsächlich zu tun. Also mit der Empirie der Corona-Gegner haben wir ein Deutungsmuster gefunden, das wir libertäre Selbstbezogenheit nennen. Also das, und zwar aus einem Schlüsselkonzept, also einem Kern, aus dem das Deutungsmuster entwickelt wird, das wir monadische Autonomie nennen. Das mag ich gern kurz erklären. Also die Monade als Lebewesen ist absolut autark. Die schert sich nicht um die Umwelt, ne? Also das Gegenteil von uns Menschen, die immer miteinander in Interaktion sind, und sei es von der Zeugung an sozusagen, sind wir soziale Wesen, ne? Und diese monadische Autonomie ist ein Autonomieverständnis von einer individuellen Freiheit, die gar keinen Bezug zum Gegenüber nimmt, außer bei den Gleichgesinnten. Also die sich sehr abkapselt, und das passt ein bisschen zu dem Bild, was wir von den medialen Nutzungsgewohnheiten haben, dass man sich unter seinesgleichen verständigt, aber da muss man nicht erörtern und argumentieren, weil das sind gleichdenkende Menschen. Darin bewegt man sich, aber die Bezugnahme, die Verantwortung nach außen, ein Solidargefühl ist nicht da. Das meint diese monadische Autonomie und libertäre Selbstbezogenheit ist dazu das passende Deutungsmuster, was die Ereignisse, die Phänomene um einen herum aus dieser Perspektive betrachtet. Tut mir das gut? Nützt mir das was? Was macht der Staat, die da oben? Das waren ja die Aufreger, waren ja diese, die Hauptvokabel war die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen im Verhältnis zur Problemlage der Pandemie. Also Unverhältnismäßigkeit war das große Wort, die große Klammer über die Einschätzung. Und das war eben diese Perspektive darauf, die Maßnahmen haben uns ja alle betroffen und wie weit man bereit war zu überlegen, ich selber bin vielleicht nicht betroffen, aber inwiefern habe ich eine Verantwortung für meine Nächsten oder für die Gemeinschaften, in denen ich mich bewege. Daran unterschieden sich die Geister sozusagen. Und bei den Gegnern haben wir da eine sehr starke Selbstbezogenheit gefunden. Als sei da irgendwas schiefgelaufen, also sage ich jetzt mal böse, als sei dieses Solidarverständnis nicht vorhanden, nicht ausgeprägt.
Gehen wir da vielleicht tiefer rein. Wodurch wird denn so eine gesellschaftliche Spaltung, Polarisierung begünstigt? Wie kommen solche Menschen denn dazu, dann dieses Solidarverständnis so aufzukündigen in der Art, wie Sie es gerade dargestellt haben?
Ja, das ist die große Frage, die natürlich im Kern der Sache zu beantworten ist. Und da haben wir bestimmt auch noch keine endgültigen Antworten gefunden. Wir haben natürlich, also ich komme ja aus der Sinnforschung. Meine Habilitation damals ging um die Frage des Lebenssinns, ne? Also soziologisch, nicht theologisch betrachtet.
Also Sinnforschung, da haben Sie sich damit beschäftigt, das, was ich mache, ist das gut oder bringt
mir das am Ende was? Ja, habe ich einen Sinn erleben in meinem Leben und welche Bedeutung hat das? Das klingt eigentlich nach einer psychologischen oder theologischen Forschung, aber soziologisch betrachtet ist die Erfahrung der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens grundlegend, ne, so wie die tägliche Nahrung. Und worin aber der Sinn besteht, das ist natürlich von der jeweiligen Epoche, in der ich lebe, von der Region, in der ich lebe, der Kultur, die mich umgibt, abhängig. Und da habe ich halt ein soziologisches Modell weiterentwickelt, auch nicht selbst erfunden. Ich beziehe mich auf Ulrich Oevermann dabei und so weiter. Aber diese Sinnerfahrung, ist so zentral, dass sie auch bei der Reaktion auf die Corona-Maßnahmen immer mit im Boot ist. Also wir kommen gar nicht umhin, diese Frage nicht auch mit zu bedenken. Und wir haben ja eine Gemengelage, bleiben wir mal kurz bei den Gegnern der Corona-Maßnahmen. Da kann man ja nicht sagen, das sind die Arbeitslosen oder das sind manche nennen das die Abgehängten oder so, ne, die wenig Perspektive haben, Zukunftsangst haben, sondern das ging quer durch alle Bevölkerungsgruppen. Also durchaus Selbstständige, die immer stark leistungsethisch unterwegs waren. Und daran kann man erkennen, dass es ein Reflex ist auf eine entgangene Anerkennung für diese Bemühungen, die man macht. Also wirklich rechtschaffende Händler, rechtschaffende Handwerker und so weiter waren mit in dieser Gruppe. Und das, finde ich, ist ein Indiz dafür, dass es darum geht, werde ich gesehen mit dem, was ich beitragen will, oder nicht? Und werde ich dafür wertgeschätzt oder nicht? Und diese Maßnahmen, weil sie alles Mögliche untersagt haben, auch das rechtschaffende Handeln untersagt haben, waren ein absolutes Störfeuer gegen diese Selbstwahrnehmung der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns zum Beispiel. Ne, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber das ist mit da drin, wenn Sie fragen, wo kommen Polarisierungen her? Und die Studien, wir könnten jetzt auch auf Andreas Reckwitz zurückgreifen, das Buch Verluste, was letztes Jahr erschienen ist, gibt da ein paar Hinweise. Er spricht ja stark davon, dass die Versprechen der Moderne nicht mehr eingelöst werden. Also diese Wohlstandsversprechen derer, die nach dem Krieg das Land wieder aufgebaut haben und für ihre Kinder ein besseres Leben sich vorgestellt haben, so Grundnormalitätsüberlegungen wie, wenn wir uns ordentlich anstrengen, dann werden wir auch ordentlich Geld verdienen, dann gibt es gesellschaftliche Aufstiege, man muss nur ordentlich reinhauen. Ne? Also klingt ein bisschen nach amerikanischem Traum, aber in die Richtung geht das ja. Die Moderne hat dieses Fortschrittsversprechen immer dabei. Aber wir leben seit 10, 20 Jahren in Zeiten, in denen das nicht mehr eingelöst wird. Weder schafft die Politik es, plausibel, nachvollziehbar, gute Lösungen neuer Probleme anzubieten und umzusetzen, noch erleben Menschen, also viele Bevölkerungsgruppen, dass sie, und wenn sie sich anstrengen, auch wirklich was davon haben. Und das sind Erfahrungen, also Demütigungs- oder Missachtungserfahrungen. Und die suchen sich Kanäle, in denen sie sich entladen. Und das führt dann oder das macht anfällig für diese Angebote der Echokammern. Und nicht unplausibel finde ich die These, dass gerade populistische Bewegungen, gerade auch rechtspopulistische Bewegungen, daraus Kapital schlagen. Ne, weil die bespielen genau dieses Gefühl der, Mensch, jetzt habe ich alles gegeben und trotzdem komme ich nicht voran. Oder meine Kinder haben keine Schulerfolge oder. Ne? Und da fangen die mit ein. Also mit dieser Erfahrung, dass ich kann mich anstrengen, wie ich will, das bringt doch nichts. Diesem Frust, der damit entsteht, der wird kanalisiert von rechtspopulistischen Gruppen.
Sie hatten ja gerade schon Mao, Lux und Linus Westhäuser angesprochen. Die sind ja mit Triggerpunkte vor 2 Jahren an den Start gegangen und haben da ja auch die gesamte Debatte nochmal neu angestoßen, weil deren These ja dem gängigen, wir sind alle polarisiert, ich habe jetzt auch schon im Wahlkampf hier öfter gehört, oh nein, die polarisierte Gesellschaft, die haben denen ja widersprochen, die haben gesagt, so schlimm ist es eigentlich nicht. Und Sie hatten da den Aspekt mit sozialen Medien genannt und den machen Sie auch breit, dass das eben diese digitalen Echokammern sind, die das verstärken. Heißt das also, ich überspitze es jetzt mal gewollt, wenn wir soziale Medien wieder abschaffen, haben wir vielleicht weniger Polarisierung, haben wir weniger gesellschaftliche Spaltung?
Ja.
Nur ja? Oder ist dafür, also ich frage mich da manchmal, ist es so einfach, das wieder wegzubekommen?
Ja, das finde ich gut, dass Sie das machen, weil natürlich ist nichts einfach. Ne? Aber die sozialen Medien haben einfach durch diese Algorithmenbildung die Tendenz, die Meinung, die man eh schon hat, zu verstärken und bestärken. Ne? Und deswegen sind die leider ein Verstärker einer Tendenz. Aber ohne die Tendenz würde auch der Verstärker ja nichts verstärken. Insofern ist es ein Zusammenspiel, eine unglückliche Fügung, glaube ich, wo die sozialen Medien, zumindest wenn man die unreflektiert nutzt, zu einer Verstärkung der Lagerbildung führen. Das würde ich schon sagen. Aber Sie haben schon gehört, dass die Vokabel unreflektiert. Das heißt, ich setze immer auf Aufklärung. Also ich gebe auch nicht auf zu sagen, man kann das lernen, einen vernünftigen Umgang. Man kann ja auch anders recherchieren. Man kann gegen die Algorithmen sich bewegen im Netz. Das ist auch kein Selbstläufer. Ne? Aber wir hatten vorhin das Stichwort Sinnfrage ja schon am Wickel. Es ist einfach so, dass die Personen häufig, also jetzt ist ja wieder über X, gibt es wieder irgendwelche neuen Geschichten, diese Käseverpackung stand heute in der Zeitung, die dann irgendwie so eine Vogue-Kritikwelle auslösen. Also diese Lautstärke und die Geschwindigkeit, mit der dann sich bestimmte Gruppen stürzen auf irgendwelche Phänomene. Jetzt habe ich einen Faden verloren, aber das wird natürlich durch die Medien befördert. Und deswegen ist es auch nicht mit Aufklärung getan, weil wenn ich mich genau auf diesen Plattformen bewege, hat das einen Grund. Da suche ich eigentlich das Misstrauen. Ich suche die Gemeinschaft derer, die empört sind. Und deswegen sprechen zu Recht, finde ich, Mao und andere über affektive Polarisierung. Da kommen wir auch mit rationalen Argumenten nicht unbedingt gegen an. Viele wissen sogar, dass sie Fake News folgen. Darum geht es aber gar nicht. Also dann haben die praktisch die Funktion, die eigene Empörung nochmal zu befeuern. Und deswegen ist die Reflexion des Umgangs mit den Medien auch nicht so einfach, weil es nicht nur um rationale Argumente geht, sondern um emotionale Geborgenheit. Und das finden die halt in diesen gleichgesinnten Gruppen. Ne? Jetzt ist die Frage immer noch im Raum, soziale Medien abschaffen und dann ist die Welt wieder heile. Nee, aber wie kann man sie nutzen, so dass diese Lagerbildung nicht zusätzlich anfeuern? Und jetzt habe ich denke gerade noch mal selber, aber das nach, was ich gesagt habe. Ne? Also wenn ich sage, die rationalen Argumente alleine taugen nicht oder reichen nicht, dann müssen wir stärker an Emotionalität anfassen. Und dann sind wir wieder bei meiner Sinnfrage. Also was für Bedürfnisse, emotionale Lagen werden befriedigt durch die Lagerbildung, durch die gleichgesinnten Gruppen? Das ist vor allem die Zugehörigkeit. Da werde ich gesehen in meiner Wut, in meiner Resignation, in meiner Empörung. Und dann müssten wir überlegen, wenn das stimmt, wenn das die Attraktivität ist, dieser Lagerbildung, was für ein funktionales Äquivalent hätten wir dazu? Wie kriegen wir diese Bedürfnisse anders befriedigt, sodass praktisch die Bedeutsamkeit der medialen Zugehörigkeit weniger Gewicht hätte? Das ist, glaube ich, der Weg.
Und wir hatten es ja gerade schon kurz angerissen. Wir sehen ja auch, dass die Politik das auch, also wenn man von der Politik spricht, das aufgreift, sagt in vielen Sonntagsreden, die Polarisierung der Gesellschaft, wir müssen die zurückdrehen. Da frage ich mich, braucht eine Demokratie, wie wir sie im Moment haben, nicht auch ein Stück weit Polarisierung? Und wo verläuft dieser schmale Grat zwischen, wir sind genug polarisiert, um ein Parteiensystem, ein diverses Parteiensystem, was wir auch haben wollen, zu haben, und eine Gesellschaft, die vielleicht dazu nicht mehr fähig ist?
Genau, das sage ich auch immer. Also Demokratie zeichnet sich im besten Fall durch einen Streit aus. Einen kultivierten Streit ums beste Argument, die besten Lösungen für aktuelle Probleme. Aber wenn wir von Polen reden, haben wir immer zwei Pole vor Augen. Wir haben ja Nord- und Südpol, also und nicht Nord-Ost-West, irgendwelche Zwischenpole. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und auch dieser Lagerbildung, die sehr emotional aufgeladen ist. Da geht es immer um die AfD-Wähler, die Grünen. Also das sind immer duale Konfliktfelder. Ne? Und ein Parteiensystem, unser Parteiensystem ist, finde ich, glücklicherweise nicht so polarisiert wie das der USA. Da haben wir die Demokraten und die Republikaner, da entspricht das Parteiensystem diesen dualen Konfliktfeldern. Und das ist bei uns im Land zum Glück nicht so, weil wir dadurch eine viel größere Heterogenität haben, die verschiedenste Meinungen abbilden können. Und das macht es auf der einen Seite auch schwierig, weil wir alle nicht unbedingt eine Partei total gut finden, sondern an verschiedenen Parteien verschiedene Aspekte interessant finden. Es wird also schwieriger, sich zuzuordnen. Aber der Streit wird eigentlich sachlicher dadurch, könnte er werden. Ne? Das widerspricht sich aber ein bisschen. Ne? Wir haben ein heterogenes Parteiensystem mit mehr werdenden Parteien in den Parlamenten und wir haben diese Dualität der Konfliktlagen und das passt schlecht zueinander. Das könnte mit ein Grund dafür sein, dass die Wahlbeteiligung nicht immer wünschenswert hoch ist. Sind wir mal gespannt, was die Kommunalwahlen jetzt bringen. Ne?
Ja, bei Kommunalwahlen sind sie ja immer vergleichsweise sehr schlecht, obwohl das ja hier die Ebene ist, die die meisten Menschen tangiert.
Genau.
Bevor wir auf die kommunale Ebene schauen, möchte ich ein kleines Beispiel noch einbringen oder einen kleinen Exkurs. Wir haben ja von Nordstadtblogger jetzt die Serie 10 Jahre, wir schaffen das. Und wir haben in Vorbereitung auf diese Serie auch gesehen, das Thema Migration ist einfach virulent. Aus der einen Perspektive, die wir mehr beleuchten, eben, wir haben da unglaublich viel mit gewonnen. Die Gesellschaft ist diverser geworden, hat auch sehr viele tolle Menschen dazu gewonnen. Und natürlich auf der anderen Seite die Menschen, die daraus Kapital schlagen, dass sie sagen, diese Migranten, die kommen hier hin und nehmen uns alle Arbeitsplätze weg. Wir haben ja jetzt sehr viel Theorie im Vorgeplänkel gehabt, um jetzt auch auf die konkreten Themen zu kommen. Aber jetzt bei dem Thema würde mich interessieren, wie wirkt sich da Polarisierung aus? Wo sehen wir da Polarisierung in diesem Thema? Wir gegen die? Und wie hat sich das vielleicht auch so in den 10 Jahren verändert?
Ja, die Polarisierung steigt ja schon an mit Konfliktfeldern, die mehr oder weniger alle betreffen. Das war bei Corona der Fall. Da war jeder Einzelne von uns betroffen. Und in der Flüchtlingsthematik zuvor, 2015 Folgejahre, fing das schon an, dass, glaube ich, viele das Gefühl hatten, wir sind jetzt auch betroffen, weil mein Kind kriegt keinen Kita-Platz, weil die Syrer alle kommen. Ne? Also das ist immer ein Zeichen davon, dass der Kuchen zu verteilen kleiner wird. Dass es mangelt an grundlegender Infrastruktur, an Kita-Plätzen, an vernünftigen Sprachkursen, an vielen anderen Dingen. Wenn die gegeben wären, wäre die Neiddebatte nicht so hochgekocht, glaube ich. Ne? Also neidisch kann man ja immer nur sein auf etwas, was man selber haben will, aber nicht bekommt. Oder Angst hat, es nicht zu bekommen. Sehr häufig waren ja die Kita-Plätze doch da, aber man hatte die Angst, es könnte sein, dass die Syrer die Kinder, Kinder der Syrer, die bekommen. Und daher gibt es schon einen Anstieg der aufgeheizten Diskussion seit dieser Zeit. Und wie schlägt sich das in der Kommune nieder? Wir haben, glaube ich, in der Bevölkerung in Dortmund diese Positionen vorhanden und Vorurteilsstrukturen, die sich bilden. Es geschehen immer Dinge und wenn dann irgendwelche kriminellen Fälle auftreten und es ist dann doch mal der Täter, jemand Zugewandertes oder ein Asylant oder Geflüchteter, dann ist es immer der Einzelfall, die Bestätigung für ein allgemeines Vorurteil. Und das findet sich natürlich im Diskurs der Bevölkerung auch. bis dahin, dass die Nordstadt verunglimpft wird als No-Go-Area oder sonst irgendwas.
Und was kann man in Bezug auf das Thema Migration auch tun, um vielleicht mehr Akzeptanz in diesem sehr spaltenden Thema zu schaffen?
Ja, also wir haben ja den Eindruck, es herrscht dieses Bild vor, Migranten sind eine Belastung für die Sozialsysteme. Dann gibt es diesen Argwohn, die wandern hier alle hin, weil sie Bürgergeld kassieren wollen und bringen dann auch noch kriminelle Energien mit und sowas. Das ist ja so dieses Gegenbild der Migration, was wir haben. Aber durch so Serien, wie die Nordstadt-Blogger machen zum Beispiel, aber auch durch viele andere Beispiele, die wir publizieren, wird ja deutlich, was für ein Gewinn viele Zuwanderergruppen für den Arbeitsmarkt, auch den lokalen Arbeitsmarkt darstellen. Am Ende sind sie auch noch Steuerzahler, aber davor sind sie aktiv. Also bei den syrischen Zuwanderern weiß man, dass die Erwerbsquote der männlichen Syrer fast so hoch ist wie der männlichen Bevölkerung hier. Also sich sehr stark angegliedert hat im Laufe der Jahre, die jetzt hier sind. Wer 2015 gekommen ist, ist inzwischen 10 Jahre da, hat eine Arbeitserlaubnis seit einigen Jahren, hat vielleicht als Hilfskraft irgendwo angefangen und sich hochgearbeitet, hat Schulabschlüsse nachgeholt oder anerkennen lassen und ist ein ganz etabliertes Mitglied der Stadtgesellschaft, aber auch über die Arbeitsmarktintegration zu einem gleichberechtigten Bürger der Stadt geworden. Ne? Bei den Frauen sieht es ein bisschen anders aus, je nachdem, ob Kinder vorhanden sind oder nicht, ist die Arbeitsmarktintegration nicht so ausgeprägt. Und in dem Fall der Ukraine haben wir ja glücklicherweise direkt beschlossen, dass es da nicht umständliche Arbeitsanerkennungsverfahren, Arbeitserlaubnis geben muss, sondern dass die Integration schneller ginge, wenn die sprachliche Barriere überwunden ist. Sodass auch da wir eigentlich froh sein können, dass wir Zuwanderung haben, weil gerade die syrische Community sehr stark in Engpassberufen arbeitet. Also Gesundheitswesen, Pflege, aber auch Handel, Gastronomie und so weiter, ne? Und bis hin zu Medizinern. Also das ist wirklich ein Gewinn und das stärker in den Vordergrund zu stellen, statt diesen Belastungsdiskurs ständig zu führen, das würde uns helfen. Holt nicht unbedingt die Empörten ab, aber könnte eventuell doch helfen, das Bild, was wir insgesamt haben, diese Vorurteilsstruktur stärker aufzuweichen. Das wäre meine Hoffnung da.
Und wie sind dann die Mechanismen in der Kommune vor Ort? In der Bundespolitik können wir ja dann irgendwie sehen, es werden Gipfel einberufen und so weiter und so fort. Aber Sie haben ja auch mit Ihrer Forschung mehr so auf die Kommune geblickt. Wie zeigen sich Mechanismen hier vor Ort? Wie wird damit umgegangen? Und wie kann man Polarisierung hier überhaupt messen an einer Stadtgesellschaft?
Jetzt habe ich ja vorhin viel argumentiert, die Soziallage alleine zeigt nicht viel darüber, oder sagt nicht viel darüber aus, welche ideologische Richtung ich verfolge, ne, weil das so sehr quer dazu liegt. Aber natürlich sind die Soziallagen mitentscheidend dafür, welche Interessen ich ausbilde und auf welcher Seite auch im Parteiensystem ich mich wiederfinde. Ne, und wir haben in der Nordstadt einfach eine doppelt so hohe Arbeitslosigkeit wie in Dortmund im Durchschnitt und vierfach so hohe wie in Homburg. Das ist einfach ein Faktum, was zu Buche schlägt für Ängste, für Zukunftsperspektiven, die in bestimmten Stadtteilen eine höhere Relevanz haben als in anderen. Also daran kann man ja schon eine starke Spaltung der Stadtgesellschaft erkennen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Vorurteilsstrukturen sich so sehr aus der kommunalen Erfahrung bilden, sondern das sind Diskurse, die bundesweit, die sogar also international geführt werden. Weil die Deutungsmuster nicht kommunal sich herausbilden, sondern das sind, wir haben ja diesen starken Leistungsethik-Diskurs. Leistung wird immer nur verstanden als Erwerbsarbeitsleistung zum Beispiel, also dieses stark neoliberale Verständnis des Einzelnen. Das entsteht nicht in der Kommune und im Anblick des Nachbarn, der aus Syrien angereist ist, sondern das entsteht im allgemeinen Diskurs und in den gesellschaftlichen Verhältnissen um uns herum. Jetzt habe ich gesagt, die Kommune ist nicht so entscheidend, aber natürlich trifft man in der Kommune auch auf Personen, die einem fremd sind. Ich kenne auch den Diskurs in Dortmund, dass es stärkere Unsicherheitsgefühle gibt. Es gab ja diese Forsa-Umfrage, die Ruhrnachrichten in Auftrag gegeben haben und wo die Zahl derer gestiegen ist, die lieber nicht in Dortmund wohnen möchten. Und das wird ja sehr stark festgemacht an Leerstand in der Innenstadt, also Unattraktivität, diesen steigenden Baustellen, die wir überall haben, also so so Lästigkeiten. Ne? Das ist so ein Meckern über Lästigkeiten auch ein bisschen, finde ich. Aber es taucht auch der Aspekt auf der Sicherheit, das Gefühl, kann ich sicher durch den Bahnhof gehen, ganz konkret als Ort in der Kommune. Ne? Also das haben wir schon. Und dann ist es immer sehr praktisch, man hat irgendwelche Gruppen als Schuldige, die einem dieses Gefühl vermitteln, auf die man verärgert sein kann und denen man die Schuld zuschiebt. Und wenn das gelöst wäre, dann wäre man auch wieder sicher. Das sind einfach einfache Wege in dem Fall dann, ne? Einfache Lösungen.
Und ich meine, es ist ja immer noch ein Gefühl, Sie haben affektiver Politik. Und man kann ja vielleicht noch so sehr sagen, okay, der Dortmunder Bahnhof ist vielleicht gar nicht so gefährlich, die Dortmunder Innenstadt ist gar nicht so gefährlich und trotzdem haben die Menschen das Gefühl, dass es da gefährlich ist. Wir haben ja jetzt Kommunalwahl und Kommunalwahlkampf. Wir haben 12 OB-Kandidierende, wo man auch sagen kann, aha, das sind viel zu viele vielleicht. Und wir haben dann auch nochmal mehr Listen und auch verschiedene Wahlen und viele Themen. Und wenn wir jetzt aus Nordstadtburger Sicht da drauf schauen, dann merken wir, der Wahlkampf verlagert sich mehr in sozialen Medien. Es ist nicht mehr so, wir machen eine oder wir machen mehrere große Veranstaltungen irgendwie nur für 1 Euro, wie es die SPD gemacht hat, sondern wir machen sehr viele Clips im Netz, die dann auch sehr plakativ sind. Irgendwie die Linken sagen zum Beispiel, wir holen uns die Stadt zurück. Die CDU sagt, Sauberkeit überall, egal zu welchem Preis, scheint zumindest so. Und ein unabhängiger Kandidat, was ja auch eine Besonderheit ist, Martin Krämer, möchte auch Sauberkeit und wirtschaftliche Attraktivität schaffen. Und da trasht man natürlich, wie es im politischen Wahlkampf so ist, aufeinander ein. Und trotzdem frage ich mich da in diesem ganzen Diskurs oder in den sozialen Medien, man muss sich ja später wieder in die Augen schauen können, man muss ja zusammenarbeiten können, so ist diese Demokratie konzipiert. Wie können diese Parteien in den sozialen Medien agieren, ohne dass es da vielleicht am Ende zu zerbrochenem Glas führt? Und wie können Sie da Wahlkampf machen, indem Sie Ihre Unterschiede betonen, aber nicht überbetonen, die sind böse, deswegen sind wir gut?
Ich finde, das läuft ziemlich gut. Ich war ja am Montag bei der Veranstaltung der Wohlfahrtsverbände. Da waren 5, 6 Kandidaten da. Warte mal, kriege ich sie zusammen? Westphal, Krämer, Lügering, Kaluti und die Dame von den Linken. Also 5. Und natürlich wird immer versucht, die spezifische Position der Partei herauszuarbeiten. Und oft gelingt das aber gar nicht, weil Kommunalpolitik sehr viel mit Sachlösungen zu tun hat und vernünftigen Lösungen, wo die ideologischen Unterschiede der Parteien gar nicht immer so zu Buche schlagen. Also die grundlegenden ideologischen Differenzen gar nicht immer so entscheidend sind. Also es gibt dann immer auch viel Konsens. Alle wollen sozialen Wohnungsbau fördern zum Beispiel. Alle wollen in Bildung investieren und Sprachkurse fördern und Kitaplätze erhöhen. Also darin unterscheiden die sich nicht, sondern dann marginal in Prozentsätzen vielleicht. Oder ob sozialer Wohnungsbau vielleicht auch in der Privatwirtschaft gemacht werden kann oder ob das über Genossenschaften gehen muss. Also das sind Detailfragen eigentlich. Ne? Und deswegen hatte ich bei der Veranstaltung nicht das Gefühl, es wird Porzellan zerschlagen. Also die agieren, ist vielleicht jetzt eine Einzelveranstaltungserfahrung gewesen, aber sie agieren nicht aggressiv gegeneinander. Also fast schon zu wenig kontrovers. Ne? Also fast schon ist für die normale Zuhörerin gar nicht klar, warum soll ich jetzt den wählen und nicht den. Also vielleicht war das sehr gut moderiert oder so. Ich hatte ja auch eine Vorlesung mit 3 Kandidaten. Westphal, Kaluti, Lügering waren bei mir in einer Vorlesung im Frühjahr schon, wo es einfach um Kommunalpolitik ging. Und dann lag das irgendwie nah, die Aktiven mal zu befragen. Da haben die sich auch nicht so richtig gestritten. Also das erlebe ich gar nicht so. Und selbst wenn sie sich streiten, ist es im Wahlkampf, das wissen auch alle Wähler, da gehört das hin. Und wenn wir uns dann... Wenn das Wahlergebnis da ist, ist es klar, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, wer Oberbürgermeisterin geworden ist, dann ist klar, und jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Das haben wir aber auch in Vereinswahlen oder in anderen Strukturen, in denen formale Führungskräfte gewählt werden. Man kämpft gegeneinander und wenn der Kampf zu Ende ist, schüttelt man sich die Hand und sagt, so, und jetzt marschieren wir zusammen vor. Ne? Und ich glaube, dass das funktionieren kann. Also ich erlebe es nicht so. Ich nehme an, Sie spielen so ein bisschen auf die kleine Schlammschlacht an, die der parteilose Kandidat, wie soll ich sagen, mitinitiiert hat er das vielleicht nicht, aber es ging um seine Person. Es gab ja einen Brief eines, wie soll ich sagen, Bürgers der Stadt Dortmund.
Dortmunder Unternehmers.
Ja, ein ehemaliger Unternehmer, genau. Und der hat ja sehr plädiert für den Parteilosen, obwohl das nur ein Satz in diesem ganzen Brief war. Aber es wird sehr deutlich, auf welcher Seite er steht. Und Da gab es auch am Montag in der Veranstaltung eine Position zu, nämlich zu sagen, die Parteien sind nach wie vor die tragende Säule unserer Demokratie. Und zu sagen, man muss außerhalb des etablierten Parteiensystems stehen, um glaubwürdig Politik zu machen, ist viel zu kurz gegriffen. Es geht da um Personen und ihre Kompetenzen. Und die Parteizugehörigkeit alleine sagt nichts darüber aus, ob jemand authentisch und glaubwürdig Politik macht. Ne? Und nur, dass jemand nicht in einer Partei ist, sagt auch nicht aus, dass der fähig ist. Also das sagt erstmal gar nichts aus, außer dass er keinen Parteiapparat hinter sich hat, der ihn vielleicht unterstützt. Ne? Also, und Sie haben das schon angesprochen, die Positionen des Kandidaten, die sind ja nah dran am CDU-Kandidaten. Das ist das gleiche Milieu im Prinzip, was Sie ansprechen. Es ist aber überhaupt nicht ungewöhnlich. Also wir haben immer auch parteilose Kandidaten, gerade auf kommunaler Ebene. Das finde ich auch gut, weil das sehr häufig auch Personen sind, die sich wirklich in einer Kommune stark machen für die Belange der Bürger. Und weil das vor Ort kennt man sich halt und kann das besser einschätzen, ob das ernst gemeint ist oder Marketing. Und dann kann man die Person einschätzen. Und ich finde es gut, wenn die dann auch kandidieren, wenn sie meinen, dass sie hier jetzt richtig das Ruder rumreißen können. Und es ist nicht ungewöhnlich auf kommunaler Ebene. Also das muss einem nicht auffallen. Auch 12 Personen für eine Stadt von über 600.000 Einwohnern ist auch nicht jetzt so wahnsinnig viel. Ne? Wir erinnern uns an die Bundestagswahlzettel, die waren irgendwie dreimal so lang ungefähr. Ne? Also das finde ich eigentlich kein schlechtes Zeichen, sondern eher eins, das sind 12 Leute, die sich diesem Wahlkampf stellen, die Mittel zusammenbringen müssen, die plakatieren müssen, die diese Arbeit machen, die sich in den Diskurs stellen, die Lösungen ersinnen müssen, wie gut auch immer man die im Einzelnen findet, und ins Rennen gehen. Also ich finde es gut.
Und vielleicht greifen wir jetzt mal beide Teile in diesem Gespräch auf, und zwar mal die kommunale Ebene und einmal den ganzen Anfang, wo wir auch ein bisschen festgestellt haben, okay, da gibt es eine vielleicht auch eine soziale Lage, oder die soziale Lage begünstigt vielleicht ein gewisses Verhalten in dieser Polarisation oder Polarisierung. Was kann kommunal geschehen? Was können kommunale Akteure, was kann die kommunale Politik leisten, damit die Polarisierung, die gesellschaftliche Spaltung gegebenenfalls zurückgedreht werden kann oder wieder auf ein Maß, dass wir nicht als störend oder als demokratiegefährdend wahrnehmen.
Ja, wenn eins der Gründe ist, warum das überhaupt hochkocht, dass der Kuchen kleiner wird, der zu verteilen ist, dann könnte man an dem Kuchen ansetzen. Ne? Also wenn die Personen, die sehr empört sind oder frustriert oder wütend, dadurch besänftigt werden können, dass sie eben keine Sorge haben müssen, dass sie nachts durch den Bahnhof gehen können oder ihr Kind keinen Kita-Platz bekommt, würde der Grund, der Anstoß für die Empörung ja kleiner werden. Also das wäre für mich ein Ansatzpunkt. Und das sind dann tatsächlich die Soziallagen, das ist die Armutssicherung, das ist aber auch die Investition in die Infrastruktur. Ne? Das also als Basis, als Grundlage, als existenzsicherndes Leben, weil die Ängste in der Bevölkerung immer noch die größte Triebfeder für Emotionen wie Empörung und Wut sind. Ja, und da muss man auf jeden Fall ansetzen. Und auch wenn sich das vorhin so anhörte, dass der Diskurs woanders entsteht als in der Kommune, ist die Kommune der Ort, wo wir miteinander uns begegnen. Und deswegen ist das die wichtigste Arena, in der etwas geschehen kann. Die sozialen Medien können wir wenig beeinflussen. Also ja, man kann Aufklärungsarbeit machen, man kann eigene tolle Plattformen gründen, wie die Nordstadt-Blogger, aber man kann auch im Konkreten arbeiten. Und da bin ich ein großer Fan von der Bereitstellung von Orten der Begegnung und Orten der Auseinandersetzung. Ich mache ja seit vielen Jahren an unserem Fachbereich den sozialphilosophischen Salon mit Kolleginnen zusammen, einmal im Semester, wo wir Themen aufgreifen, wo wir auch hierarchieübergreifend mit Studierenden, mit Kollegen, mit Interessierten aus der Stadtgesellschaft neueste theoretische oder empirische Erkenntnisse diskutieren. Ich habe das Bunte Sofa in Unna mitgegründet, mit einem Kollegen zusammen, wo wir einmal im Quartal Aufregerthemen aufgreifen und mit der Stadtgesellschaft diskutieren und sehr gerne eben auch die verschiedenen Lager zusammenbringen. Ist schwierig, dass wirklich beide Lager kommen, ne? Aber diese Orte herzustellen, überhaupt anzubieten, das ist ein entscheidender Schritt. Und in der Kommune ist der Ort, wo konkrete Erfahrungen gemacht werden können gegen die Vorurteile. Weil viele Vorurteile aus einem Fremdheitsgefühl entstehen. Die Syrer, die Afghanen. Die Ukrainer, ja, die sind uns nicht ganz so fremd irgendwie, ne? Aber wenn wir konkreten Personen begegnen, löst sich das ja auf. Also das Fremdheitsgefühl löst sich auf in das Gefühl von, ah, der hat ja viel mehr mit mir gemeinsam, als uns trennt. Egal aus welcher Religion, aus welcher Herkunftsregion jemand kommt. Und diese Erfahrung zu stiften, ist Aufgabe kommunaler Politik. Und da, ich meine, ich bilde Sozialarbeitende aus, da sind wir natürlich wirklich an vorderster Stelle gefragt, solche Orte mitzukreieren, die Zivilgesellschaft selber zu stärken darin, dass sie eigeninitiativ, so wie sie sowieso ist, also loslegen kann. Ne? Es gibt viel mehr Engagement, als zutage tritt, weil es dann manchmal bürokratische Hürden gibt und sowas oder eine Anstoßfinanzierung vielleicht fehlt. Also da mehr machen lassen, was sowieso an Engagement da ist, und mit formalen Strukturen unterstützen, wie sozialarbeiterische Angebote, diese Wohlfahrtsverbände weiterhin fördern. Das macht Dortmund aber schon relativ gut, finde ich.
Dann nehmen wir aus diesem Gespräch mit, es braucht mehr Räume, wo man sich begegnen kann auf kommunaler Ebene, wo das auch möglich ist oder möglich zu schaffen. Das Gespräch über die Dortmunder Politik auch aufschlussreich, dass die vielleicht gar nicht so polarisiert ist, wie sie in manchem Maße erscheint. Deswegen bedanke ich mich sehr fürs Gespräch und ich freue mich dann auf alles, was die kommende Zeit bringt und auch dann viel Glück mit den Gesprächsplattformen, die Sie ja auch verantworten.
Dankeschön fürs Gespräch.